Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Diesmal der zweite Teil zum Thema Archetypen, innere Antreiber. Wer sitzt da eigentlich am Steuer? Und ich freue mich total, dass du wieder da bist. Und ich hoffe, du hast den ersten Teil vor diesem gehört. Wenn nicht, kurz Stopp machen und den ersten Teil anhören. Und ich freue mich sehr, dich in die nächste Runde begleiten zu dürfen. Und wie versprochen, begegnen wir nun einem weiteren Archetypen. Und das ist der Krieger. Warum Mut nicht bedeutet, immer kämpfen zu müssen. Oh Mann, ich sage euch eins. Das ist einer, den ich auch in der Vergangenheit sehr gerne übersteuert habe. Und da habe ich viel, viel an mir gearbeitet, damit das besser wird. Und, Fun Fact, es wurde besser. Also in diesem Sinne, ich freue mich ganz besonders auf diese Folge heute. Ich möchte erstmal mit einer Beobachtung beginnen. Wenn ich Führungskräfte frage, welche Eigenschaft hat sie beruflich am weitesten gebracht, dann höre ich erstaunlich häufig dieselben Antworten. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe immer Verantwortung übernommen. Ich habe mich durchgesetzt. Ich bin meinen Weg gegangen. Also mit anderen Worten, viele beschreiben Eigenschaften, die wir dem Archetypen des Kriegers zuschreiben würden. Und da gibt es Lieder und die habe ich auch besprochen in der Folge Grit Teil 1 und Grit Teil 2. Gerne mal nachhören. Und da zitiere ich immer gerne Contra K., der ja sagt, Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur ganz darauf an, was du bist. Schatten oder Licht. Ach, guck an, Schatten oder Licht, wenn da mal nicht so ein Archetypengedanke im Spiel war. So, und das ist erstmal gar nichts Schlechtes, wenn wir Eigenschaften dem Archetypen des Kriegers zuschreiben. Ganz im Gegenteil, ohne den Krieger gäbe es wahrscheinlich keine Unternehmen. Keine Innovationen, keine mutigen Entscheidungen, keine schwierigen Gespräche, es gäbe auch keine Verhandlungen und keine Veränderungen. Der Krieger ist die Energie, die sagt, los! Während andere noch überlegen, hat der Krieger bereits den ersten Schritt gemacht. Ich glaube sogar, dass jeder Unternehmer irgendwann mal einen starken Krieger gebraucht hat. Denn ein Unternehmen zu gründen bedeutet immer, gegen Widerstände zu arbeiten. Menschen verstehen deine Idee nicht, Banken sind skeptisch, Freunde erklären dir, warum das niemals funktionieren wird, Mitarbeiter kündigen, Kunden springen ab und trotzdem gehst du weiter. Das ist die gesunde Energie des Kriegers. Nicht weil er keine Angst hätte, sondern weil er trotz der Angst handelt. Und in meiner Rolle als Unternehmer kann ich euch nur sagen, ich habe Angst. Ich habe nicht jeden Tag Angst. Ich würde auch sagen, ich habe keine dysfunktionale Angst. Aber na klar habe ich Angst, weil ich weiß nicht, was die nächsten Monate oder das nächste Jahr bringen. Und das sorgt bei mir für eine Unsicherheit. Denn klar hätte man alles gerne geplant. Oder ich. Und genau deshalb wird auch leider dieser Archetyp häufig missverstanden. Viele Menschen verwechseln den Krieger mit Aggression, mit Dominanz, mit Lautstärke, mit Ellenbogen. Und ich sehe das völlig anders. Die stärksten Verhandler, die ich kennenlernen durfte, und ihr habt jetzt auch schon ein paar gehört in meinen Podcast-Interviews, das waren fast nie die lautesten Menschen im Raum. Die mussten niemanden einschüchtern. Die mussten auch niemanden klein machen. Sie waren einfach klar. Und genau darin liegt der Unterschied. Aggression entsteht häufig aus Kontrollverlust. Klarheit entsteht aus innerer Sicherheit. Aggression entsteht häufig aus Kontrollverlust. Klarheit entsteht aus innerer Sicherheit. Ich erinnere mich an eine Verhandlung, bei der die Gegenseite plötzlich laut wurde. Es wurde mit der Faust auf den Tisch geschlagen, es wurden Ultimaten ausgesprochen. Man hätte glauben können, hier sitzt der stärkere Verhandler. Ich habe damals was sehr Spannendes beobachtet. Je lauter dieser Mensch wurde, desto ruhiger wurde mein Klient. Er stellte lediglich eine einzige Frage. Was genau möchten Sie mit dieser Aussage erreichen? Und plötzlich wurde es still. Warum? Weil Klarheit häufig stärker wirkt als Lautstärke. Das ist der gesunde Krieger. Er kämpft nicht, um zu gewinnen. Er kämpft, wenn etwas wirklich schützenswert ist. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Und dazu auch eine Anekdote aus meinem Leben. Große, große Firma, Weltfirma, hat mich angefragt für Verhandlungstrainings. Und der Chef-Einkäufer hat dann angefangen, erstmal mich zu kritisieren, weil ich auf meiner Homepage zu harmonisch wirke und nicht durchsetzungsstark genug wirke und im Übrigen viel zu freundlich bin. Und dass es deshalb fast daran gescheitert wäre, überhaupt ins Gespräch zu kommen, aber er hätte mitbekommen, dass die Evaluation meiner Trainings exzellent sei und deswegen wollte er mit mir mal sprechen und hat mit mir so eine Art Casting gemacht mit weiteren Einkäufern eines Verbundes. Und am Ende wurde ich es nicht, habe auch kein Feedback bekommen, weshalb, Und es ist vollkommen okay. Nur die Art und Weise des Umgangs dieser Person oder dieser Personengruppe war extrem von oben herab, extrem dieses, eben, was die unter Durchsetzungsstärke verstehen, nämlich diese ganzen Machtspielchen, Hierarchiespielchen, kurz angebundene, überhaupt nicht wertschätzende Kommunikation bedeutet, denen hätte es wahrscheinlich echt extrem gut getan. Und wer weiß, was noch kommt. Aber das ist das, was ich meine. Viele, die kapieren gar nicht, was es bedeutet, Krieger als Archetyp anteilig zu sein, auf eine funktionale Weise Krieger zu sein, sondern die sind der Schatten. Und da kommen wir auch gleich hin. In Coachings frage ich manchmal, wofür kämpfen sie eigentlich? Und darauf antworten die meisten sofort. Ja? Die kommen dann Sätze wie für Qualität, für meine Familie, für mein Unternehmen, für meine Mitarbeitenden. Und dann stelle ich die zweite Frage. Und wogegen kämpfen sie? Ja. Also erst, wofür kämpfen sie eigentlich? Und danach, wogegen kämpfen sie? Und dann wird's interessant, denn plötzlich geht's halt um Fehler. Versagen, Ablehnung, Kontrollverlust, nicht ernst genommen zu werden. Und genau hier beginnt häufig der Schatten des Kriegers. Der gesunde Krieger kämpft für Werte. Yes. Der verletzte Krieger kämpft gegen Ängste. Lass diesen Satz bitte einmal wirken. Ich sag's nochmal. Der gesunde Krieger kämpft für Werte. Der verletzte Krieger kämpft gegen Ängste. Ich glaube, darin steckt unglaublich viel Wahrheit. Denn zwei Menschen können äußerlich exakt dasselbe tun. Beide argumentieren leidenschaftlich. Beide setzen Grenzen, beide widersprechen. Und trotzdem handelt der eine aus innerer Freiheit, der andere aus Angst. Von außen sieht das fast identisch aus. Von innen sind es zwei völlig unterschiedliche Welten. Und ihr erinnert euch an den Satz, wenn das einzige Werkzeug, das du besitzt, ein Hammer ist, sieht irgendwann jedes Problem wie ein Nagel aus. Ja, und das wird ja Watzlawick zugeschrieben, das hatte ich schon gesagt, und aber auch dem amerikanischen Psychologen Abraham Maslow sinngemäß. Und ich glaube, genau das passiert halt vielen erfolgreichen Menschen. Der Krieger war lange Zeit ihr Erfolgsmodell. Also wird jede Herausforderung zu einem Kampf. Ein schwieriges Mitarbeitergespräch, Kampf. Ein Konflikt zwischen zwei Abteilungen, Kampf. Eine Preisverhandlung, Kampf. Ein Feedbackgespräch, Kampf. Selbst eine Partnerschaft wird irgendwann zum Schlachtfeld. Nicht, weil der Mensch kämpfen möchte, sondern weil sein Gehirn gelernt hat, damit war ich bisher erfolgreich. Und das war auch in meinem Beispiel mit diesen Einkäufern. Ich werfe das denen gar nicht vor, aber die haben offensichtlich gelernt, immer zu kämpfen. Es ist immer ein Kampf und dann wird halt auch jeder Mensch so behandelt. Und hier lohnt sich ein kurzer Blick auf unser Gehirn. Unser Gehirn liebt Effizienz. Wenn eine Strategie häufig funktioniert, entstehen stabile neuronale Netzwerke. Das spart Energie. Wir müssen nicht jedes Mal neu überlegen. Das ist auch grundsätzlich so sinnvoll. Aber genau deshalb greifen wir unter Druck oft automatisch auf vertraute Verhaltensmuster zurück. Selbst dann, wenn die Situation eigentlich eine ganz andere Reaktion erfordern würde. Lernen und Veränderung bestehen deshalb nicht darin, das Gehirn auszutauschen, sondern neue Muster so häufig zu nutzen, dass sie ebenfalls stabil werden. Und jetzt möchte ich einen Gedanken mit dir teilen, der meine Sicht auf Führung komplett verändert hat. Früher dachte ich, eine gute Führungskraft müsse möglichst durchsetzungsstark sein. Heute glaube ich, eine gute Führungskraft muss vor allem entscheidungsfähig sein. Deswegen habe ich mich auch mit dem Thema Resilienz so stark befasst. Wenn ich den Stress regulieren kann, kann ich bessere Entscheidungen treffen. Das klingt alles ähnlich, durchsetzungsstark versus entscheidungsfähig, ist aber was völlig anderes. Durchsetzungsstärke bedeutet, ich bekomme meinen Willen. Entscheidungsfähigkeit bedeutet, ich treffe die beste Entscheidung, auch wenn sie nicht meine ursprüngliche Idee war. Merkst du den Unterschied? Der Krieger möchte gewinnen, der reife Krieger möchte, dass das Richtige gewinnt. Und manchmal bedeutet das sogar, die eigene Position aufzugeben. Das ist keine Schwäche, das ist Souveränität. Und jetzt kommen wir zu den inneren Antreibern. Und ich glaube, hier wird es für viele Hörer persönlich. Welcher Antreiber passt besonders häufig zum Krieger? Für mich sind es vor allem zwei. Der erste lautet, sei stark. Vielleicht kennst du Menschen, die niemals um Hilfe bitten, die immer funktionieren, die immer belastbar wirken, die auch dann noch sagen, alles gut, wenn längst gar nichts mehr gut ist. Nach außen wirken sie beeindruckend, nach innen fühlen sie sich oft unglaublich allein. Denn ihr inneres Programm lautet, bloß keine Schwäche zeigen. Und der zweite Antreiber heißt, streng dich an. Also sei stark und streng dich an. Und auch das begegnet mir häufig. Diese Menschen arbeiten unermüdlich, sie geben alles. Und trotzdem haben sie ständig das Gefühl, es reiche noch nicht. Und wer mich kennt, weiß, das ist einer meiner inneren Antreiber. Ein Erfolg wird kaum gefeiert, weil bereits das nächste Ziel wartet. Vielleicht kennst du das sogar von dir selbst. Vielleicht war genau dieser Antreiber der Grund, warum du beruflich so erfolgreich geworden bist. Aber vielleicht sorgt genau derselbe Antreiber heute dafür, dass du kaum noch zur Ruhe kommst. Schuldig! Deshalb glaube ich, dass wir den Krieger nicht schwächer machen müssen, wir müssen ihn weiser machen. Der reife Krieger weiß, wann er kämpfen sollte, aber noch wichtiger, er weiß, wann nicht. Und das übe ich durch meine Ausbildung zum lizenzierten Resilienztrainer auf unterschiedlichen Leveln an meiner Resilienz zu arbeiten, an meiner emotionalen Elastizität, um an Weisheit zu gewinnen. Der Krieger muss nicht jede Kritik beantworten, nicht jede Provokation erwidern, nicht jede Schlacht gewinnen. Denn er hat verstanden, dass jede gewonnene Auseinandersetzung, die eine wichtige Beziehung zerstört, am Ende trotzdem eine Niederlage sein kann. Ich möchte jetzt den Krieger abschließen und mit einer Frage beenden, die ich mir selbst vor wichtigen Verhandlungen häufig stelle. Nicht, wie kann ich gewinnen, sondern was ist heute wirklich schützenswert? Was ist heute wirklich schützenswert? Manchmal ist es der Preis, manchmal die Beziehung, manchmal die Wahrheit und manchmal einfach die Würde eines Menschen. Und manchmal ist das Mutigste, was wir tun können, gar nicht anzugreifen, sondern zuzuhören. Und jetzt kommen wir zum Gelehrten, der nächste Archetyp. Warum Wissen allein noch nie ein Unternehmen verändert hat? Warum Wissen allein noch nie ein Unternehmen verändert hat? Es geht um meine analytischen Bros da draußen. Ich beginne mal mit einer kleinen Beobachtung. Vielleicht kennst du diesen Menschen. Er ist unglaublich intelligent, liest Fachbücher, besucht Seminare, hat wahrscheinlich den höchsten IQ im Raum, erkennt Zusammenhänge, die andere überhaupt nicht sehen. Und trotzdem setzt sich am Ende häufig jemand anderes durch. Jemand, der vielleicht gar nicht intelligenter ist, aber handlungsfähiger. Das hat mich viele Jahre beschäftigt. Warum gibt es Menschen, die scheinbar alles wissen und trotzdem kaum Wirkung entfalten? Und warum gibt es andere, die gar nicht die klügsten Köpfe sind, aber ganze Unternehmen verändern? Ich glaube, der Unterschied liegt nicht im Wissen, sondern im Umgang mit Wissen. Der Gelehrte liebt Erkenntnis. Er möchte verstehen, Zusammenhänge erkennen, Muster entdecken und ehrlich gesagt, ich liebe diesen Archetypen. Wahrscheinlich, weil ich selbst Jurist bin, denn Jura ist im Kern nichts anderes als Zusammenhänge verstehen. Argumente prüfen, Hypothesen bilden, Perspektiven wechseln, gut, das machen die Top-Juristen, können das erst. Und ich erinnere mich noch gut an mein Studium, man lernt relativ schnell, dass es auf fast jede juristische Frage eine Antwort gibt. Und gleichzeitig lernt man, dass fast jede Antwort wieder neue Fragen aufwirft. Das ist faszinierend und genau darin steckt aber auch eine Gefahr. Der Gelehrte glaubt häufig, dass bessere Entscheidungen automatisch entstehen, wenn man nur noch mehr Informationen sammelt. Kennst du das? Du möchtest eine Entscheidung treffen und plötzlich denkst du, ich lese noch einen Artikel, ich höre noch einen Podcast, ich frage noch zwei Menschen, ich schlafe noch eine Nacht drüber. Das klingt zwar vernünftig und manchmal ist es das auch, aber manchmal ist es einfach nur ein Aufschieben und zwar ein sehr intelligentes Aufschieben. Ich nenne das gerne die Illusion der nächsten Erkenntnis. Die Illusion der nächsten Erkenntnis. Die Vorstellung, dass irgendwo da draußen noch genau die eine Information existiert, die alle Unsicherheit verschwinden lässt. Und ich habe schlechte Nachrichten für euch. Diese Information gibt es fast nie. Führung bedeutet fast immer, unter Unsicherheit zu entscheiden. Nicht trotz, sondern mit unvollständigem Wissen. Gerade in meiner Arbeit mit Unternehmern fällt mir das immer wieder auf. Die erfolgreichsten Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich kennenlernen durfte, waren selten diejenigen, die am meisten wussten. Sie waren diejenigen, die bereit waren, mit 80% Klarheit zu handeln, während andere noch auf 100% warteten. Und weißt du, was häufig passiert? Während der eine noch recherchiert, hat der andere bereits Erfahrungen gesammelt. Und Erfahrung schlägt Information fast immer. Das kennt ihr aus den anderen Podcast-Folgen. Erfahrungswissen, Reflexion, Action Learning, Lessons Learned, wie auch immer du es nennen möchtest. Ja, das ist so, so wertvoll, weil wir uns dann im Reflektieren weiterentwickeln. Das bedeutet natürlich nicht, dass Wissen unwichtig wäre. Ganz im Gegenteil. Der Gelehrte ist unverzichtbar. Ohne ihn gäbe es keine Innovation, keine Medizin, keine Wissenschaft, keine Strategie, keine guten Verträge und keine saubere Analyse. Aber der Gelehrte braucht einen Partner. Er braucht den Krieger, denn Wissen ohne Handlung ist wie ein perfekt gezeichneter Bauplan, auf dem niemals ein Haus gebaut wird. Ich erinnere mich an einen Mandanten, ein unglaublich kluger Unternehmer, hatte eine brillante Strategie entwickelt, Marktanalyse, Businessplan, Finanzplanung, Risikoanalyse, sehr beeindruckend, weil da kämpfe ich mit meiner Geduld manchmal gegen an. Und dann fragte ich ihn irgendwann, wann starten Sie? Und er sagte, ich mag noch zwei Dinge prüfen. Ein halbes Jahr später war die Antwort dieselbe. Und ehrlich, ein Jahr später ebenfalls. Zwischenzeitlich hatte ein Wettbewerber eine deutlich schlechtere Idee umgesetzt und war damit erfolgreich. Und warum? Weil gute Entscheidungen selten perfekt sind. Aber perfekte Entscheidungen kommen häufig zu spät. Das erinnert mich an so einen Satz, den ich auch meinen Coaching-Teilnehmern häufig mitgebe. Perfektion ist häufig die eleganteste Form der Prokrastination. Das klingt zwar provokant, ist aber erstaunlich oft wahr. Denn Perfektion wird gesellschaftlich akzeptiert. Wer sagt schon, ich habe Angst? Stattdessen sagen wir, ich möchte es einfach noch etwas besser vorbereiten. Vielleicht stimmt das ja auch, vielleicht aber halt auch nicht. Was hat mir geholfen? Es gibt einen Unterschied zwischen Lernen und Sammeln. Lernen verändert Verhalten. Sammeln vergrößert nur Wissen. Das Gehirn verändert sich nämlich nicht dadurch, dass wir Informationen konsumieren. Nachhaltige Veränderung entsteht vor allem dann, wenn neues Wissen emotional bedeutsam wird und wiederholt angewendet wird. Erst dadurch stabilisieren sich neue neuronale Verbindungen. Deshalb, wer mich kennt, weiß das, sage ich in meinen Trainings und Coachings auch oft, kennen ist nicht können. Und ich ergänze mittlerweile noch einen zweiten Satz, verstehen ist noch keine Veränderung. Denn wir alle kennen Menschen, die jedes Buch über Kommunikation gelesen haben und trotzdem niemandem zuhören. Menschen, die sämtliche Führungsmodelle erklären können und ihre Mitarbeiter trotzdem entmutigen. Menschen, die jede Verhandlungstechnik beherrschen und dennoch scheitern, weil sie ihre eigenen Emotionen nicht regulieren können. Wissen ist wichtig, aber Wissen ersetzt keine Haltung. Und jetzt wird's spannend. Welcher innere Antreiber verbindet sich denn eurer Meinung nach besonders häufig mit dem Gelehrten? Für mich ist das ganz klar. Sei perfekt. Dieser Antreiber flüstert ständig, noch nicht, du bist noch nicht bereit, lies noch ein Buch. Mach noch eine Ausbildung, warte noch ein bisschen. Vielleicht kennst du Menschen, die 10 Zertifikate besitzen, aber nie den Mut finden, ihr Wissen wirklich einzusetzen. Und es hat nichts damit zu tun, dass sie irgendwie unfähig wären, gar nicht. Sondern weil ihr innerer Maßstab immer weiter nach oben rutscht. Sie werden niemals gut genug, obwohl sie längst hervorragend sind. Der reife Gelehrte denkt anders, er liebt Wissen, aber er weiß, dass Wissen Verantwortung mit sich bringt. Und Verantwortung bedeutet, irgendwann handeln zu müssen. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse überhaupt, denn wer immer nur beobachtet, verändert die Welt nicht. Deshalb zum Abschluss des Abschnitts über den Gelehrten eine Frage. Nicht, was weiß ich noch nicht, sondern stell dir folgende Frage. Welches Wissen besitze ich längst, setze es aber noch nicht konsequent um? Ich verspreche dir, die Antwort auf diese Frage wird dein Leben wahrscheinlich stärker verändern als das nächste Buch, das du kaufst. Und genau an dieser Stelle betreten wir nun eine völlig andere Welt, denn der nächste Archetyp interessiert sich deutlich weniger für Vergangenes. Er interessiert sich für Möglichkeiten, für Visionen, für das, was noch gar nicht existiert. Es geht um, Trommelwirbel, den Magier. Den Menschen, der dort Chancen erkennt, wo andere nur Probleme sehen. Und genau dieser Archetyp hat eine ganz besondere Schwäche. Er verliebt sich manchmal so sehr in neue Ideen, dass er vergisst, eine davon wirklich zu Ende zu bringen. Und deshalb gehen wir in den nächsten Archetypen. Das ist der letzte für diese Folge und wir gehen dann weiter in Teil 3 nächste Woche. Aber ich denke, es gibt genug, was man nochmal nachhören kann, wenn dich das Thema interessiert, um das Ganze setzen zu lassen. Und das ist eben der Magier und die Frage, warum Visionen Unternehmen verändern und warum sie manchmal scheitern. Kennst du Menschen, die einen Raum betreten und plötzlich ist alles möglich? Sie sehen Chancen, wo andere Risiken sehen. Sie entwickeln Ideen, auf die niemand sonst gekommen wäre. Sie verbinden Dinge miteinander, die scheinbar überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Man sitzt mit ihnen beim Café und geht 2 Stunden später nach Hause mit 10 neuen Gedanken. Ich liebe solche Menschen. Sie machen die Welt größer, erinnern uns daran, dass Zukunft gestaltbar ist. Und für mich ist es die Energie des Magiers und nicht selten empfinde ich das Gefühl der Ehrfurcht, wenn ich mit solchen Menschen arbeite. Ich glaube, jede wirkliche Innovation beginnt mit diesem Archetypen. Nicht mit Zahlen, nicht mit Prozessen, nicht mit Excel, sondern mit einer Vorstellung, mit einer Frage. Was wäre eigentlich möglich? Jede große Erfindung begann irgendwann mit genau dieser Frage. Das Flugzeug, das Smartphone, künstliche Intelligenz, das Internet. Jemand musste sich zunächst etwas vorstellen, das es noch nicht gab. Und genau darin liegt die Kraft des Magiers. Er sieht nicht nur die Welt, wie sie ist, er sieht die Welt, wie sie sein könnte. Wenn ich Unternehmerinnen und Unternehmer begleite, erkenne ich den Magier oft schon nach wenigen Minuten. Nicht daran, dass sie besonders kreativ wirken, sondern an ihren Fragen. die fragen selten, wie machen das andere, sondern die fragen, warum machen wir das eigentlich so? Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Der Magier oder die Magierin akzeptiert Bestehendes nicht einfach. Es wird hinterfragt. Nicht aus Rebellion, sondern aus Neugier. Ich muss dabei oft an Kinder denken. Kinder besitzen unglaublich viel Magierenergie. Die fragen ständig, warum? Und warum? Und warum ist das so? Irgendwann hören viele Erwachsene damit auf. Nicht, weil sie keine Fragen mehr hätten, sondern weil sie glauben, sie müssten Antworten liefern. Und ich persönlich finde das schade. Denn Neugier ist vielleicht eine der wichtigsten Führungsqualitäten überhaupt. Stellen Unternehmen häufig dieselbe Frage. Welche Regel würden sie heute nicht mehr einführen, wenn sie sie morgen neu erfinden müssten? Welche Regel würden sie heute nicht mehr einführen, wenn sie sie morgen neu erfinden müssten? Und dann wird am Anfang schön gelacht und so, und dann rattert's und es wird kapiert und dann wird's plötzlich still. Und genau dann beginnt Entwicklung. Denn der Magier liebt nicht Antworten, er liebt neue Perspektiven. Und das habe ich sehr, sehr hart lernen müssen, weil ich hatte da, oder habe immer noch, wenig Präferenz in dem Bereich, aber er ist mir bewusst, der Bereich. Und dann kann man auch Energie in diesem Bereich eben einsetzen. Ich glaube, einer der größten Irrtümer moderner Unternehmen besteht darin, Innovation in Prozesse pressen zu wollen. Also natürlich brauchen wir Prozesse, die sind super wichtig, aber Innovation entsteht selten aus Kontrolle. Innovation entsteht häufig dort, wo Menschen sich trauen, etwas zu denken, das zunächst verrückt klingt. Viele großartige Ideen klangen am Anfang absurd. Die entscheidende Frage lautet also nicht, ist die Idee perfekt, sondern trauen wir uns überhaupt noch ungewöhnlich zu denken? Trauen wir uns überhaupt noch ungewöhnlich zu denken? Und jetzt kommt allerdings die Schattenseite und die ist, Achtung, die ist gewaltig. Denn der Magier verliebt sich manchmal in Möglichkeiten, nicht in Umsetzung. Vielleicht kennst du solche Menschen, jede Woche eine neue Idee, Montag ein Podcast, Dienstag eine App, Mittwoch eine Holding, Donnerstag ein neues Geschäftsmodell, Freitag eine Stiftung, Samstag ein Buch und Sonntag, ach, da machen wir eine Weltreise, Montagmorgen eine neue Idee. Die sind unglaublich inspirierend und das ist auch häufig so, wenn ich mit Künstlern zu tun habe. Ich vertrete viele Künstler und bei denen ist das zum Beispiel so. Aber irgendwann fragt sich halt das Umfeld, was davon machen wir denn jetzt eigentlich wirklich? Ich musste darüber auch mal schmunzeln. Ein Unternehmer hat zu mir gesagt, Christian, ich habe ungefähr 50 richtig gute Geschäftsideen. Ich habe gefragt, wie viele davon verdienen Geld? Und dann hat er gelacht, eine. Und dann habe ich geantwortet, dann solltest du vielleicht weniger neue Ideen entwickeln und mehr alte Ideen groß machen. Und zum Glück hat er es verstanden, wir mussten beide lachen, aber genau darin steckt halt eine wichtige Wahrheit. Ideen verändern die Welt nicht. Umgesetzte Ideen verändern die Welt. Ich glaube, jeder Archetyp braucht einen Gegenspieler. Der Magier braucht den Gelehrten, damit Ideen Substanz bekommen. Er braucht den Krieger, damit sie umgesetzt werden und er braucht den König, damit aus einzelnen Ideen eine langfristige Richtung entsteht. Allein ist der Magier faszinierend und im Zusammenspiel wird er wirksam. Und jetzt kommen wir wieder zu den inneren Antreibern. Welcher Antreiber passt besonders häufig zum Magier? Na klar, du denkst sofort an Beeil dich. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Kaum ist eine Idee geboren, ist der Kopf schon bei der nächsten. Man hat kaum begonnen. Da interessiert einen das nächste Projekt bereits mehr. Nicht, weil man undiszipliniert wäre, sondern weil Neues unglaublich viel Energie freisetzt. Unser Gehirn liebt Neuigkeit. Neue Ideen können das Belohnungssystem aktivieren und motivierend wirken. Dopamin als das passende Hormon dazu. Die eigentliche Veränderung entsteht jedoch erst, wenn Motivation durch Wiederholung in stabile Verhaltensmuster überführt wird. Genau deshalb ist Begeisterung ein wichtiger Anfang, aber selten das Ende eines erfolgreichen Projekts. Und das erklärt, warum so viele Projekte voller Energie starten und leise sterben. Gar nicht, weil die Idee schlecht war, sondern weil niemand bereit war, sie lange genug auszuhalten. Ich glaube, eine der wichtigsten Fähigkeiten erfolgreicher Unternehmer besteht deshalb nicht darin, viele Ideen zu haben, sondern die richtige Idee lange genug auszuhalten, bis sie auch eine Wirkung entfaltet. Das klingt total unspektakulär, ist aber unglaublich schwer. Denn unsere Psyche liebt den Zauber des Anfangs. Der Anfang ist aufregend, das Ende ist oft mühsam, doch genau dort entsteht halt Wert. Ich habe das für mich irgendwann einen Satz formuliert, der mich bis heute begleitet. Ideen sind kostenlos, Konsequenz ist unbezahlbar. Ideen sind kostenlos, Konsequenz ist unbezahlbar. Und vielleicht gefällt dir ja dieser Satz, vielleicht widersprichst du ihm auch. Beides ist völlig in Ordnung für mich, aber ich beobachte seit vielen, vielen Jahren, dass außergewöhnliche Unternehmer selten diejenigen sind, die die meisten Ideen entwickeln. Sind wir mal ehrlich. Das sind diejenigen, die einer guten Idee lange genug treu bleiben, um ihr die Chance zu geben, groß zu werden. Deshalb zum Abschluss eine Frage, die ich dir auch mitgeben möchte für dein Büchlein. Nicht, welche neue Idee habe ich, sondern welche meiner bestehenden Ideen verdient heute meine volle Aufmerksamkeit? Und ich verspreche dir, diese Frage ist deutlich schwieriger, aber sie verändert Unternehmen. Und in der nächsten Podcast-Folge, im Teil 3, geht es um was Schönes am Anfang. Zumindest klingt es mal so. Mal gucken, ob es auch so wird. Und das ist der Archetyp des Liebenden oder der Liebenden. Und damit starten wir. Ich habe auch schon mal 2 Teile über Liebe gemacht, aber es geht in eine andere Richtung auch. Und freue mich da total, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, für deine Treue. Ciao, ciao.